Werbung. Was sind eigentlich Importarzneimittel? Importarzneimittel sind Originale des Herstellers und kommen aus der EU. Sie unterliegen dem Arzneimittelrecht einschließlich regelmäßiger Überwachung. Importierte Präparate sind oft günstiger und wirken Lieferschwierigkeiten entgegen. Obwohl sie optisch anders aussehen können, steckt ein originales Arzneimittel dahinter. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Apps auf Rezept sollen die Versorgung verbessern. Doch wie solide ist die wissenschaftliche Evidenz? Und rechtfertigt der Nutzen dieser Apps die Kosten im Gesundheitssystem? Dazu gibt es neue Berichte der Krankenkassen mit aktuellen Daten.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 5. Mai 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Wie groß ist der Nutzen der digitalen Gesundheitsanwendungen, der DiGA? Und sind die teilweise hohen Kosten dafür gerechtfertigt? Dazu gibt's eine neue Übersichtsarbeit zur Evidenz und den Kosten der DiGA. Die haben Forscher der Universität Erlangen-Nürnberg geschrieben, rund um Nicolas Dietzel, Michael Zeiler und Peter Kolominski-Rabbas. Erschienen ist das Ganze im AOK-Hausmagazin G&G Wissenschaft Anfang Februar. Und es gibt einen DiGA-Bericht des GKV-Spitzenverbandes für das Jahr 2024. Auch der ist im vergangenen Monat erst erschienen. Wir haben über diese Veröffentlichungen mit Inke König gesprochen. Sie ist Humanbiologin und Direktorin des Instituts für medizinische Biometrie und Statistik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Digitale Gesundheitsanwendungen, die gibt's ja zum Beispiel für depressive Patientinnen und Patienten oder bei Rückenschmerzen. Und die können dann von ÄrztInnen oder auch PsychotherapeutInnen verordnet werden und von den Versicherten direkt bei der Krankenkasse beantragt werden. DiGA sind Medizinprodukte in einer niedrigen Risikoklasse und werden deshalb vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem BfArM, kontrolliert. Firmen müssen, damit sie mit ihren DiGA im DiGA-Verzeichnis gelistet werden können, einen positiven Versorgungseffekt für die PatientInnen belegen. Allerdings können die Hersteller ihre DiGA auch nur vorläufig listen lassen. Erst für die dauerhafte Aufnahme müssen sie dann innerhalb eines Jahres einen medizinischen Nutzen nachweisen. Eingeführt worden sind die DiGA erstmals 2020 und seitdem gibt's Streit darum. Und zwar zwischen den Krankenkassen, die die Kosten erstatten müssen, und den DiGA-Anbietern. Streitpunkt sind vor allem die Kosten, weil die Hersteller die Preise für die DiGA innerhalb bestimmter Grenzen selbst festlegen können. Und zwar während des Erprobungszeitraums und wenn die DiGA dauerhaft aufgenommen werden im ersten Kostenerstattungsjahr. Und damit erstmal zum DiGA-Report 2024 des GKV-Spitzenverbands. Darin wird hervorgehoben, dass viele DiGA den vollständigen Nutzennachweis nicht schaffen. Und gleichzeitig steigen die Preise der DiGA aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes. Die initial von den Herstellern festgelegten Preise sind deutlich höher als die verhandelten Preise zwischen den Herstellenden und dem GKV-Spitzenverband, sagt der Spitzenverband. Dadurch entsteht eine hohe Differenz und die GKV muss im ersten Jahr der Aufnahme einer DiGA eine Art Anschubfinanzierung leisten aus GKV-Sicht, ohne dass es einen garantierten Nutzen für die Versicherten gäbe. Allerdings gibt es für Medikamente eine ganz ähnliche Regelung für das erste halbe Jahr, wenn zugelassene Medikamente bereits durch die EMA geprüft worden sind. Deswegen fordert der GKV-Spitzenverband unter anderem, dass die DiGA erst bei nachgewiesenem Nutzen überhaupt aufgenommen werden sollen und dass die Vergütungsbeträge, die zwischen dem Spitzenverband und den Herstellern verhandelt worden sind, ab dem ersten Tag der Aufnahme ins DiGA-Verzeichnis gelten sollen. Und damit zur Übersichtsarbeit der Forscher von der Universität Erlangen-Nürnberg zu Evidenz und Kosten der DiGA, die eben auch in einem GKV-Magazin, und zwar dem der AOK, veröffentlicht worden ist. Die Wissenschaftler haben sich dafür alle 36 dauerhaft zugelassenen DIGA und deren Zulassungsstudien angeschaut. Tatsächlich sind für alle 36 DIGA randomisiert kontrollierte Studien vorgelegt worden, obwohl im Gesetz eigentlich nur retrospektiv vergleichende Studien gefordert werden. Und trotzdem haben die Wissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg Zweifel an der methodischen Qualität der Zulassungsstudien. Die Autoren monieren unter anderem bei den meisten Studien die fehlende Verblindung von sowohl den Teilnehmenden als auch den Prüfenden. Dann fehlt häufig eine aktive Kontrollgruppe. Das heißt, die Übertragbarkeit auf den alltäglichen Versorgungskontext mit Therapiealternativen, die ist fragwürdig. Dann sind die Endpunkte in Form von Selbstberichten der PatientInnen statt mittels objektiver Messungen erfasst worden und damit unterliegen sie natürlich einem Reporting-Bias. Und dann sind die Studienpopulationen teilweise aus Sicht der Wissenschaftler nicht repräsentativ, weil es zum Beispiel besonders viele digital affine Studienteilnehmenden gegeben hat. Und schließlich sind nicht ausreichend Angaben zu den Studienprotokollen überhaupt enthalten, bevor die Studienergebnisse ausgewertet werden. Das heißt, die Ergebnisse könnten, wenn man das böswillig wollte, im Auswertungsverfahren geschönt worden sein. Und deswegen ist aus Sicht der Wissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg bei den DIGA nicht klar, ob die Studien im Verhältnis zu den Kosten und der möglichen Wirksamkeit der DIGA wirklich tragfähig sind. Wir wollten jetzt von Inke König vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein wissen, wie sie die Analyse der vorliegenden Daten zu den DIGA einschätzt. Sie sagt, grundsätzlich kann sie sich der Meinung der Autoren aus Erlangen-Nürnberg anschließen, dass viele Studien methodisch nicht optimal durchgeführt worden sind. Allerdings sieht sie dennoch bei den Autoren eine zu scharfe Kritik an den Zulassungsstudien, weil es aus Sicht von Inke König kein einfaches Schwarz-Weiß-Bild mit methodisch guten gegen schlechte Studien gibt. Dann wären ja die guten Studien die, die verzerrungsfrei durchgeführt werden nach internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin und die schlechten eher nicht. Allerdings ist es in der Klinik und in der Praxis eher so, dass man sich bemüht, dem Standard so nahe wie möglich zu kommen. Und das gelingt halt häufig nicht. Stattdessen gibt es mal mehr, mal weniger Evidenz und mal mehr und mal weniger von den Evidenzkriterien, die erfüllt werden können. Und dann ist es eben, sagt sie, bei den DIGA naturgemäß schwieriger, die Beteiligten zu verblinden. Denn wenn es jetzt nicht eine Placebo-App ohne wirklichen Nutzen geben würde, dann ist es nicht so einfach wie bei Medikamenten, wo eben das eine einen Wirkstoff enthält und das andere nicht, das bei Apps entsprechend nachzuvollziehen. Es mag sogar manchmal möglich sein, sagt Inke König, dass man eine solche Sham-App konstruieren kann, aber sicher nicht in jedem Fall. Und genauso ist es schwieriger, Personen in eine solche Studie zu bringen, die eben nicht digital affin sind. Wenn es doch bei der Studie um die selbstständige Nutzung der App gehen soll. Also da sind dann irgendwann die Grenzen dieses, man braucht Personen, die irgendwie in einem Mittelmaß affin für die Therapie sind, erreicht, um hier die Evidenz zu schaffen. Und das bedeutet dann eben aus Sicht von Inke König am Schluss nicht, dass die Ergebnisse solcher Studien ungültig wären. Man muss es nur bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigen. Und so ähnlich wie unsere Expertin würde ich das hier auch sehen. Also es ist klar und auch berechtigt, dass Vertreter des GKV-Spitzenverbandes und auch Autoren, die für die Krankenkassen eine solche Veröffentlichung schreiben, den Finger in die Wunde legen, da wo fragwürdig ist, ob der Nutzen tatsächlich im Verhältnis zu den Kosten steht. Aber man sollte nicht alle Apps verdammen, nur weil man erst auch noch herausfinden muss, was denn evidenzbasierte Medizin in der praktischen Anwendung bei solchen digitalen Gesundheitsanwendungen bedeutet. Denn das gehört zur Wahrheit ja dazu. Wenn es die Apps erst seit 2020 gibt, dann gab es vorher auch noch keinen Umgang der evidenzbasierten Medizin mit solchen Apps. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und für heute empfehle ich euch die neue Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rothherbel spricht mit Ina Kolle. Sie leitet die Stabsstelle für Frauenförderung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie beim Klinikverbund Vivantes in Berlin. Es geht im Gespräch zwischen Julia und Ina Kolle um die Rudelbildung der Männer, das Nudging und die Netzwerke im Bewerbungsprozess. Und außerdem natürlich wie immer um ganz konkrete Dinge, die man tun kann, wie zum Beispiel Mentoring-Programme zu nutzen oder auch wie die Notfallbetreuung von Kindern organisiert werden kann. Hört unbedingt rein. Auch Frau Doktor, übernehmen Sie, findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.